Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball Inside. Ihr wisst, das ist euer Podcast, der ganz nah dran ist an den Ruhrgebietsclubs. Und im Ruhrgebiet steht an diesem Wochenende ja wirklich ein sehr, sehr besonderes Spiel an, nämlich das Derby in Liga 3 Rot-Weiß Essen gegen den MSV Duisburg. Normalerweise wäre das so ein absolutes Highlight der Saison. Allerdings bei einem Verein, nämlich beim MSV Duisburg, ist dieses Derby jetzt leider nur noch so mutmaßlich der allerletzte Strohhalm. Denn der MSV steht leider kurz vor dem Abstieg. Und viele stellen sich jetzt eine Frage, wie geht's weiter beim MSV Duisburg? Wie sieht die Zukunft aus? Und einer, der das hoffentlich beantworten kann, und ich bin mir sehr sicher, dass er das machen kann, ist Geschäftsführer Michael Preetz, heute bei uns zu Gast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Gerade in der jetzigen Situation ja nicht selbstverständlich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Deswegen freuen wir uns da sehr. Und wenn wir natürlich über den MSV Duisburg sprechen, ist unser MSV-Experte Dirk Retzlaff nicht weit. Hi, Dirk.
Hi.
Ich stelle mich auch noch kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio Emscher Lippe und auch als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des FC Schalke 04 und des MSV Duisburg. Und Herr Preetz, ich habe gerade schon die Situation angesprochen beim MSV, die alles andere als leicht ist. Werden wir natürlich lange drüber sprechen, aber so wollen wir ja nicht einsteigen. Also wir wollen ja schon so ein bisschen auch noch in Erinnerungen schwelgen. Und ich erinnere mich noch an ein Spiel im Jahr 1993. Es war, glaube ich, ein Abendspiel. Ich habe auf der Vortribüne gesessen im alten Wedau-Stadion. Das waren noch diese alten Holzbänke einfach nur. Eintracht Frankfurt war zu Gast, Tabellenführer. Der MSV Duisburg hat 1-0 gewonnen, war nach diesem Spieltag Tabellenvierter und Torschütze Michael Preetz.
Ja, das ist lange her, 1993.
Das erste ist, Liga das ist auch wohlgemerkt.
Ja, ne? Erste Liga. Ich erinnere mich in der Tat auch an dieses Spiel. Ja, das war ein toller Abend damals. Heute kann man sagen, altehrwürdigen Wedau-Stadion. Der Tabellenführer ist richtig, war zu Gast mit einer tollen Mannschaft, Eintracht Frankfurt damals. Und wir konnten das Spiel gewinnen, ja. Und es war Freitagabend, daran erinnere ich mich auch, weil ich danach nämlich noch weiter bin auf eine Familienfeier, die dann auch wahrscheinlich etwas feuchtfröhlicher wurde, als bei einem anderen Spielausgang das der Fall gewesen wäre.
Was sind denn so generell Ihre schönsten Erinnerungen an diese Zeit beim MSV Duisburg im Trikot der Zebras?
Das Spiel gehört zu den schönen Erinnerungen natürlich dazu, aber insgesamt war das, es waren zwei gute Jahre, es waren zwei intensive Jahre. Das erste Jahr war geprägt von dem Bemühen, zurückzukehren in die erste Fußball-Bundesliga, weil der MSV im Jahr zuvor abgestiegen war, als ich dann dorthin gewechselt bin. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft am Start für Zweitliga-Verhältnisse. Ich glaube, das kann man sagen, der MSV hat ordentlich investiert in diesem Sommer 92 und wir haben dann im Bundesliga-Jahr, im Zweitliga-Jahr den Aufstieg am Ende, ich glaube, relativ souverän geschafft, das kann man schon sagen, in dieser Mammutsaison, da waren, glaube ich, 24 Mannschaften, da waren die ehemaligen Ostclubs, glaube ich, zum zweiten Jahr eingegliedert in unseren Fußball sozusagen. Deswegen war die zweite Liga so groß. Und dann kam der Sommer, die Vorbereitung auf die Bundesliga, und die startete dann schon für uns echt spektakulär. Der Club hat in diesem Sommer mit Uwe Kötzle und Uwe Weidemann zwei Offensivspieler geholt, die beide eingeschlagen haben. Ja, wie eine Bombe, nicht nur in Duisburg, sondern auch insgesamt in dieser Bundesliga-Saison. Und das ermöglichte uns ja nicht nur bis zu diesem Spieltag dann oben dran zu sein, sondern eben auch bis ins Frühjahr 1994 quasi an der Tabellenspitze zu stehen.
Mit negativer
Tordifferenz. Ja, genau. Das habe ich nachgelesen, das hatte ich jetzt nicht mehr parat in der Erinnerung.
Nach dem Sieg gegen Bremen, Peter Kötzle, Torschütze.
Okay, ja, und am Ende war es dann, ich glaube, ein 8. oder 9. Tabellenplatz. In meiner Erinnerung, das weiß ich schon noch, zu wenig. Natürlich gemessen daran, dass du als Aufsteiger einstellig abschließt, tipptopp, aber in der Mannschaft hatten wir schon das Gefühl, im Frühjahr 94, da war mehr möglich, aber ja, die Bundesliga ist schon auch am Ende gnadenlos und dann sind wir noch rausgerutscht aus den internationalen Plätzen. Ja.
Und am letzten Spieltag hat sich der SC Freiburg dann gerettet. Ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich sehr daran, weil es meine erste Saison war. Ich war damals 11. Okay. Das war die erste Saison, die ich im Stadion
Freiburg
miterlebt
rettete
habe.
Rettete sich Nürnberg runter.
Richtig.
Das war die Konstellation.
Ja, und damals dann noch alle aufs Feld nach dem Spiel. Also wirklich Freiburger und Duisburger Fans. Dirk, Woran erinnerst du dich an dem beim Stürmer Michael Preetze?
Nein, ich erinnere mich schon an diese Mammutsaison, 24 Clubs, und es war ja wirklich eine ganz lange Reise, um dich da durchzusetzen. Der Frust in Duisburg war groß nach dem Abstieg, es gab ja auch einen Trainerwechsel in der Saison, Ewald Lieden kam. Ewald Lieden kannte ich damals noch, er hat ja damals die Amateurmannschaft trainiert, für die ich damals zuständig war. Also oben habe ich ja noch gar nicht gearbeitet. Und der hat ja damals dann auch zeitweise zwei Mannschaften trainiert. Der hat die Amateure ja auch noch weiter trainiert. Und es war dann auch für Duisburg eine große Befreiung, wieder den Aufstieg zu schaffen. Es war nicht diese frenetische Aufstiegsfeier, weil es war jetzt so ein Betriebsunfall korrigieren, so unter dem Motto. Und Michael Preetze und Seiler, ne? Das war die Doppelspitze.
Das war der Plan vor der Saison, ich glaube, Torschützenkönig Süd und Nord, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall viele, viele Tore, die wir zusammen geschossen haben, oder jeder für sich in den jeweiligen Stationen vorher. Ich meine, Toni kam von FC St. Pauli. Und ich kam aus Saarbrücken zum MSV, aber nicht nur wir beide im Sturm, sondern Westerbeek in der Abwehr, Michael Harford. Das war eine klasse Mannschaft. Ja. Nothoff war da, Alfred Neihüs, erinnere ich mich. Also das war schon eine starke Mannschaft. Aber klar, die Konkurrenz in dem Jahr war groß und die Reise vor allem war in der Tat lang. Also braucht es schon einen sehr, sehr langen Atem, den wir dann am Ende gehabt haben und uns durchsetzen konnten. Ja.
Und die Tabellenführung, meine Eltern hatten damals Premiere, wie es damals noch hieß. Und das Wohnzimmer war voll zum Spiel gegen die Bayern.
Ja.
Und es war ja dann, die Messe war ja sehr früh gelesen, schon zur Halbzeitpause. Aber es war halt auch dann die letzte Tabellenführung in der Bundesliga des MSV Duisburg. So oft war der MSV ja dann nicht Erster. War schon eine besondere Zeit.
Und Sie haben auch gerade gesagt, mit einem besonderen Sturmduo in der Aufstiegssaison. Und da können wir ja fast so die Brücke zur heutigen Zeit schlagen. Denn ein gutes Sturmduo ist das, was der MSV Duisburg sehr, sehr gut gebrauchen könnte. Zumindest ein treffsicheres Sturmduo. Hat jetzt auch die Niederlage in Bielefeld, glaube ich, gezeigt. Dieses 0-2. In der zweiten Minute die Doppelchance, Ginczek, Engin. Danach kann ich mich jetzt an keine wirkliche Torchance mehr erinnern. Ja, Plädel, ja, gut. Machen wir eine halbe draus, aber danach war nicht mehr so viel. Sie haben nach dem Spiel direkt gesagt, die zweite Halbzeit sei indiskutabel gewesen. Würde ich auch heute noch genauso unterschreiben. Jetzt haben Sie die Niederlage wahrscheinlich auch noch ein bisschen sacken lassen. Würden Sie das auch noch so sagen?
Ja, ich glaube, man kann schon auf den Punkt bringen, was man unmittelbar nach dem Spiel empfunden hat. Und das war so. Das würde ich auch heute noch so beschreiben. Man muss die Situation ja mal einordnen. Ich glaube schon, dass wir nach Bielefeld gefahren sind mit breiter Brust, die wir auch haben konnten, weil wir in den Wochen zuvor nicht nur gut gepunktet haben, sondern auch gut gespielt haben, auch Tore geschossen haben. Also die Frage nach treffsicheren Stürmern in den Wochen zuvor durchaus zu beantworten wussten. Und auf eine Arminia getroffen sind, die eine gute Mannschaft hat auf dem Papier, aber in dieser Saison das selten gezeigt hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, vor diesem Spiel die schlechteste Heimmannschaft war, meine ich. Und auf jeden Fall die Mannschaft, die in 2024 die wenigsten Punkte gesammelt hat. Also die Voraussetzungen für uns, dort auf der Alm was mitzunehmen vor einer großartigen Erstligakulisse, das kann man nicht anders sagen, waren gut. Die erste Halbzeit, kann man auch noch, ich sag mal, durchwinken, weil die Arminia an dem Tag sehr, sehr gut gespielt hat. Das muss man auch anerkennen. Genau wie man natürlich auch anerkennen muss, dass sie das Spiel über 90 Minuten hochverdient gewonnen hat, überhaupt keine Frage. Aber die Gegenwehr unserer Mannschaft, die war ausbaufähig. Schon auch in Teilen der ersten Halbzeit. Ich finde nicht, dass man so ein Spiel so starten darf, wie wir gestartet sind, dass du quasi schon nach 30 Sekunden 1-0 hinten liegen kannst. Das darf normalerweise nicht passieren. Die angesprochenen Torchancen sind richtig. Es waren die einzigen. Das ist zu wenig, um auswärts zu punkten. Und insgesamt das sichtbare Bemühen in der zweiten Halbzeit einfach zu wenig. Und das kann man ja messen an Chancen, die man herausspielt. Und da keine Chancen herausgespielt wurden in der zweiten Halbzeit, war das einfach zu wenig für unsere Situation und auch für das, was die Mannschaft vorher gezeigt hat und auch für das, was die Mannschaft imstande ist zu leisten. Und vor diesem Hintergrund die Wortwahl, Also das ist so. Das hat nicht gereicht, um an diesem Ostersonntagabend Punkte mitzunehmen von der Bielefelder Alm, die in unserer Situation natürlich dringend notwendig gewesen wären.
Man hätte ja vielleicht auch erwartet, dass der MSV dann in die zweite Halbzeit reinkommt und direkt erstmal zeigt, so, wir haben uns noch nicht aufgegeben in diesem Spiel. War ja nicht der Fall. Und da verwundert dann natürlich auch im Nachhinein die Aussage von Boris Schommers, dem Trainer, der gesagt hat, ich habe der Mannschaft aber auch in der Kabine die Taktik ausgegeben, so, jetzt stehen wir erstmal sicher und lassen uns nicht weiter so vom Bielefeld rauslocken. Erst ab der 60. Minute hätte der MSV alles reingeworfen. Also ich meine, wenn wir darüber sprechen, wenn das alles war, dann war es eindeutig zu wenig.
Es kam ja in der 60. Minute nicht das Feuerwerk.
Richtig.
Es war ja eine Parallele zum Hinspiel. Da gab es ja dieselbe Situation nach der Pause, diese Szene, wo die Bielefelder Abwehrspieler sich vor dem Strafraum die Bälle hin und her spielen und keiner ging drauf. Das hat ja schon im Hinspiel für Unmut gesorgt und jetzt war es halt dieselbe Situation. Und schön und gut, sondern zu sagen, erstmal Dampf raus, aber wir sind ja nicht im 11. Spieltag.
Richtig.
Der MSV ist in einer Situation, wo er die Punkte braucht, wo also mindestens Punkte aus Bielefeld hätte mitbringen müssen, um halt rechnerisch in einer guten Position zu bleiben. Und das war einfach zu wenig. Und nach meinem Dafürhalten hat sich der Trainer um Kopf und Kragen geredet in der Pressekonferenz. Und das hat ja jetzt auch, wenn man die Reaktionen in Social Media sieht, wir haben auch Leserbriefe gekriegt, die Fans sind ja auf dem Baum.
Ja. Herr Preetz, wenn Sie sich an Ihre Zeit als Spieler zurückerinnern, Sie als Stürmer, Sie sitzen in der Kabine, liegen in so einem wichtigen Spiel mit 0-2 hinten. Und dann sagt der Trainer, so, wir versuchen jetzt erstmal Ruhe ins Spiel zu bringen. Was hätten Sie in der Situation gedacht?
Ich glaube, wir sollten erstmal festhalten, dass man die Zeiten nicht mehr miteinander vergleichen kann. Das war eine komplett andere Zeit und das hilft uns heute nicht mehr. Ich glaube, man muss auch insgesamt die Situation ein bisschen anders einordnen. Die Trainer stehen auch in der dritten Liga, muss man sagen, quasi jeden Tag im Brennglas und unter dem Brennglas der Öffentlichkeit. Die müssen sich stellen. Die müssen auch zu den Kameras nach dem Spiel, die müssen in die Pressekonferenz und die müssen Erklärungen finden, eben auch nach solchen Spielen, die ja für große Enttäuschung gesorgt haben, auch bei Boris Schommers, das muss man mal ganz klar sagen. Und ich sag mal, ein Wesenzug ist dann auch, so ist Boris eben auch, sich vor seine Mannschaft zu stellen. Und er weiß natürlich auch, das war kein gutes Spiel und es war kein guter Auftritt in der zweiten Halbzeit, aber er weiß auch, wir haben noch 7 Spiele. Und es sind noch Punkte im Topf, und zwar 21. Und wenn wir viele davon holen, dann ist die Möglichkeit immer noch da, für den MSV über die Ziellinie zu kommen. Ich glaube, so muss man das Ganze einordnen. Es gibt keinen fachlichen Dissens, sondern das ist dem geschuldet, dass die Enttäuschung in dem Spiel groß war. Das ist aufgearbeitet intern, mit allen, logischerweise auch mit den Spielern. Und heute, also mal am Tag der Aufnahme, ist der Fokus natürlich komplett auf das Spiel in Essen gerichtet. Es gibt schon eine Parallele, das muss man sagen. Wir beide haben auch in der Konstellation nach dem Spiel in Unterhaching darüber gesprochen, was muss passieren, wenn bestimmte Situationen eintreten. Das kann man festhalten. Da haben wir wie in München, in Unterhaching, bei dem Rückstand in der zweiten Halbzeit, auch in Bielefeld, keine dementsprechenden Antworten gefunden. Die müssen wir finden in dieser Woche für die restlichen Saisonspiele. Das ist keine Frage. Das kann man sagen, idealerweise geratet ihr nicht in Rückstand. Aber bei noch 7 ausstehenden Spielen ist es zumindest nicht unwahrscheinlich, dass wir nochmal in Rückstand liegen. Und dann musst du eine Lösung finden, wie du wieder zurück in das Spiel findest. Ja. Und das wird ein Trainingsschwerpunkt in dieser Woche sein, den Spielern eben auch Mittel, Möglichkeiten und Maßnahmen an die Hand zu geben, wie man an einem Tag wie den auf der Alm dann gegen einen Gegner wieder zurückkommt, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat und der ein bisschen auch dann unter der Führung, der 2-0-Führung mit den Fans im Rücken natürlich auch mehr von seiner Qualität und Klasse auf den Platz gebracht hat über weite Strecken dieser Saison. Das macht ja mit beiden Mannschaften was. Die einen haben ein enormes Selbstvertrauen und die anderen verzagen so ein bisschen. Und diese Situation müssen wir auflösen. Und dafür müssen wir Lösungen erarbeiten unterhalb der Woche. Das kannst du ja nicht am Spieltag machen, sondern das musst du in der Woche erarbeiten. Und dann müssen wir das am Spieltag sehen. Und das ist ein Schwerpunkt in dieser Woche.
Das ist ja genau das Bild aus den letzten 3 Auswärtsspielen.
Ja.
Münster, Haching und jetzt Bielefeld. Du gerätst in Rückstand und ja, es fehlt die Lösung, es fehlt die Idee.
Der Plan B.
Ja, da würde ich eingreifen und sagen, das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, dass wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben in Münster. darf man nicht vergessen, dass wir, glaube ich, nach 20, 25 Minuten in Rückstand geraten sind, in Unterzahl gespielt haben und in Unterzahl noch eine Möglichkeit hatten, in Führung zu gehen durch die Aktion von Tommy Pledel, der quasi von der Mittellinie alleine durchgebrochen ist. Wir hatten vorher die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Wir sind nochmal zurückgekommen in dem Spiel, in Unterzahl. Und Münster hat es auch dann nach der Überzahl gut gespielt, aber wir sind nochmal rangekommen, 2-1. Ich glaube schon, dass wir in Münster gezeigt haben, dass es Lösungen gibt. Die haben wir in Haching nicht gehabt. Das ist total richtig. Und die haben wir auch am Sonntag auf der Alm nicht gehabt. Und das ist die Aufgabe. Wir müssen dafür Antworten finden. Und das müssen wir im Zweifel, das kann ja auch am Sonntag passieren, in der Hafenstraße, dann brauchen wir eine andere Reaktion logischerweise und eine andere Herangehensweise, als wir sie in Haching und in Bielefeld gefunden haben.
Aber ich glaube, diese Lösung zu finden, ist natürlich jetzt nicht so einfach, logischerweise. Aber auch, weil ja Boris Schommers jetzt eine Formation gefunden hat in den letzten Wochen, wo man sagt, okay, das funktioniert jetzt. Mhm. Also zum Beispiel mit Engin und Kölle als Schienenspieler. Man hat ja schon gemerkt, Bielefeld hat Lannert auf die rechte Seite gesetzt. Und der hat ja so viel auch Betrieb nach vorne gemacht, dass Niki Kölle gar nicht das ausspielen konnte, was ihn normalerweise so stark macht.
Ja, aber man kann natürlich auch das, was funktioniert, permanent anpassen. Ich würde sagen, man muss anpassen, weil man muss sich ja anpassen an verschiedene Begebenheiten. Man muss sich nicht unbedingt vor einem Spiel am Gegner orientieren, aber innerhalb eines Spiels muss man natürlich in der Lage sein zu reagieren. Und darüber reden wir ja gerade. Was passiert, wenn wir in Rückstand geraten? Ich glaube schon, dass wir gezeigt haben, dass die Qualität in der Mannschaft da ist, auch bei unentschiedenem Spielstand jederzeit auch Lösungen zu finden, Spiele zu gewinnen, auch gegen deutlich besser postierte Mannschaften in der Tabelle. Wir sind diesen Beweis schuldig geblieben, zumindest in den letzten beiden Auswärtsspielen, wenn wir in Rückstand geraten. Das braucht sicherlich hier und da auch eine Anpassung, auch an das, was erfolgreich in den letzten Wochen gespielt wurde. Man ist eine grundsätzliche Diskussion um, wie schickt man eine Mannschaft auf den Platz, in welcher Formation. Es geht nicht so sehr um die Formation, sondern es geht darum, dass man Räume bespielen muss, Räume öffnen muss, Räume finden muss, in denen, die man bespielen muss und wo man den Gegner verwunden kann. Und wenn es nötig ist, dazu vielleicht das eine oder andere an der aktuellen Systematik anzupassen, dann könnte das Teil der Lösung sein.
Ich versuch's nochmal, Sie haben gerade gesagt, die Zeiten kann man nicht vergleichen, aber ich packe sie einfach nochmal so ein bisschen an der Stürmer-Ehre. Auch wieder folgende Situation, Sie liegen in einem wichtigen Spiel 0-2 hinten, sind der einzige echte Mittelstürmer in Ihrer Mannschaft und werden nach 60 Minuten runtergenommen. Was hätte das mit Ihnen gemacht?
Ja, das ist eine Entscheidung, die der Trainer trifft und dann gehst du vom Platz. Das, glaube ich, ist nicht das, worauf Sie eigentlich hinaus wollen, sondern ich glaube, wir reden ja eher über das Thema der, nennen wir es, Verantwortlichkeit auch der Spieler. Es ist ja nicht so, dass wir nur junge Spieler im Kader haben, sondern durchaus ja auch den ein oder anderen erfahrenen Spieler haben. Ich bin grundsätzlich jemand, der für den Austausch ist. Und insofern würde ich mir natürlich auch eine höhere Aktivität der Spieler wünschen. Weil die Jungs stehen auf dem Platz. Du hast als Spieler manchmal nochmal ein ganz anderes Gefühl für ein Spiel, als sich das möglicherweise von außen anfühlt. Und wenn das so ist, dann würde ich mir halt wünschen, dass der ein oder andere schon mal den Dialog auch mit seinem Trainer sucht und in den Austausch geht. Und dafür ist eine Halbzeitpause beispielsweise genau der richtige Zeitpunkt, weil vor 25.000 Zuschauern auf der Alm vom Spielfeldrand wirst du diesen Austausch nur ganz schwierig hinbekommen. Aber die Pause war ja nicht nur in diesem Spiel eine Zäsur, sondern ist grundsätzlich ja auch immer eine Möglichkeit, ich sag mal, in den Austausch zu gehen und möglicherweise auch mit dem Trainer Dinge zu besprechen, zu sagen, hey, wir sehen das anders oder wir würden uns wohler fühlen, vielleicht, denkt doch mal darüber nach. So, da glaube ich, das ist aber kein Phänomen übrigens des MSV Duisburg und kein Phänomen der dritten Liga. Das kann ich auch wirklich aus eigenem Erleben aus der Bundesliga berichten. Das Problem hast du eigentlich überall. Wenn wir die grundsätzliche Frage nach den Führungsspielern stellen und nach den Verantwortlichkeiten, da könnten wir dann jetzt hier eine Diskussion lostreten über unsere Ausbildung im deutschen Fußball und über das, was wir in Nachwuchsleistungszentren natürlich auch lehren und ausbilden und möglicherweise sich da die Frage stellen, ob wir die Spieler vielleicht an der einen oder anderen Stelle zugleich schleifen und so ein paar Ecken und Kanten wegnehmen, die dann möglicherweise verhindern, dass jemand, der, das will ich gar nicht in Abrede stellen, vielleicht eine Idee hätte oder der den Impuls hätte, eigentlich will ich was sagen, aber dann sagt, ich mach's doch nicht. Und das würde ich mir wünschen. Wenn da was da ist, wenn du als Spieler Und da ist es übrigens auch völlig egal, ob der 33 ist oder 34, wie Knoll die Kapitänsbinde trägt, oder ob der ein junger Spieler ist wie Castaneda beispielsweise. Da ist grundsätzlich ja mal jeder gefragt, wenn er eine Idee hat, spricht halt drüber. In der Halbzeitpause geht das, im laufenden Spiel geht das natürlich nicht.
Gut, diese Diskussion, die machen wir jetzt gar nicht erst auf, weil das wird dann wirklich, glaube ich, zu weit gehen. Aber Dirk, wir nennen das Kind beim Namen. Also Daniel Ginczek, den vom Platz zu nehmen, ja, er hat natürlich vieles offen gelassen, also was er, glaube ich, auf den Platz bringen könnte. Trotzdem, du liegst halt nur zu zwei hinten in so einem wichtigen Spiel. Du musst ja wahrscheinlich am Ende, läuft es ja darauf hinaus, dass du ein bisschen die Brechstange rausholen musst. Und dann nimmst du den Spieler raus, der als einziger Zielspieler so vorne drin den Körper mal reinhalten könnte.
Du hast Daniel Ginczek im Winter natürlich mal in der Hypothek verpflichtet. Fehlende Spielpraxis.
Klar.
Und intern hieß es ja auch, wir müssen mal gucken, wie viele Spiele er für den restlichen macht. Er macht, glaube ich, jetzt mehr Spiele, hat bisher mehr Spiele gemacht, als intern vermutet wurde. Was halt fehlt, ist die Alternative. Und wir haben uns jetzt auch vertan in der Redaktion. Letztens haben wir gesagt, Sebastian May fehlt. Du merkst es gar nicht. Also wir haben gesagt, May und Janda fehlen, du merkst es gar nicht.
Aber
Sebastian May jetzt als eine Alternative für Ginczek wäre natürlich in so einem Spiel gegen Bielefeld die richtige Nummer gewesen.
Ja.
Lange Bälle raus. Also ich glaube, es ist dann immer so ein Abwägen, Ginczek nach 60, 70 Minuten, wie viel Kraft reicht noch? Kann er noch die Meter gehen, die du brauchst? Ja, und was ja auch ist, abgesehen von der frühen Torchance mit dem Kopfball, kam ja recht wenig. Ja, also jetzt in einer idealen Welt hast du halt noch zwei, drei Stürmer in der Hinterhand, die du bringen kannst, und dann bringst du die. Das ist natürlich jetzt eine verzwickte Situation.
Generell, also Dirk hat es ja schon angesprochen, sie halten ja relativ viel von Daniel Ginczek, wenn man das an ihren Aussagen immer wieder so hört. Warum ist er noch nicht so richtig in Schwung gekommen? Ist es die von Dirk angesprochene Situation?
Es ist schon richtig zusammengefasst. Das muss man einfach sehen. Daniel hatte in den letzten Jahren viele verletzungsbedingte Probleme. Das führte dazu, dass er unregelmäßig Fußball gespielt hat. Und wer unregelmäßig Fußball spielt und wie er, wie wir alle, immer älter wird und sag mal, eine ordentliche Masse zu bewegen hat bei einem guten 1,90 Meter, und das ist ja auch ein kräftiger Kerl, der braucht regelmäßige Einheiten und vor allen Dingen regelmäßige Spielpraxis. Und das ist das Thema gewesen, als er im Winter verpflichtet wurde. Und natürlich die Idee und die Hoffnung, dass er gesund durchkommt und dass er sich mit steigender Spielpraxis dann auch fußballerisch und leistungsmäßig steigert. So, er ist gut unterwegs, was die körperlichen Voraussetzungen angeht. Er ist verletzungsfrei geblieben, da kann ich hier nur klopfen. Gott sei Dank, er hat eine unbestrittene Qualität als Stürmer. Das ist überhaupt keine Frage. Er war nicht umsonst jahrelang ein gefürchteter Bundesliga-Stürmer. Er hat im Moment so ein bisschen auch das, was jeder Torjäger und jeder Stürmer kennt. Macht er den Ball in der zweiten Minute rein, erleben wir danach einen anderen Daniel Ginczek, vermutlich. Dann wird er sicherer in seinen Aktionen, dann wird er Bälle eher festmachen, dann wird er eine andere Selbstverständlichkeit in seinem Spiel haben. Das fehlt so ein bisschen. Und die Erfahrung zeigt, das kannst du auch nur schwer trainieren, du kannst halt nur hartnäckig dranbleiben. Du musst halt dich immer wieder versuchen, in diese Situation zu bringen. Und das ist richtig, da kann man natürlich sagen, ja, für einen Spieler wie Ginczek sind wir zu wenig in Bielefeld in die Situation gekommen, um ihn in Szene zu setzen. Ja, das ist auch richtig. Aber Daniel selber muss auch, wie jeder andere Spieler auch, selbstkritisch sein und sich hinterfragen und sagen, was kann ich noch tun, um mich auch mehr einzubringen in das Spiel? Und ich glaube, da gibt's an beiden Enden noch Steigerungsbedarf. Aber wir sind erstmal froh, dass er da ist. Wir sind froh, dass er gesund ist. Wir sind froh, dass wir jemanden im Kader haben, der Spieler entscheiden kann. Und natürlich hoffen wir und setzen wir auch darauf, in den entscheidenden Wochen, die jetzt vor uns liegen, dass er diese Qualität, die er fraglos hat, für uns auch noch ausspielt.
Aber genau das wäre ja die Frage. Es sind nur noch 7 Spieler. Also wie lange wird er noch brauchen, um genau dahin zu kommen, wie Sie es beschreiben?
Na, ich glaube, dass das schnell gehen kann, indem, ich sag mal, der berühmte Knoten aufgeht, indem man zum Torerfolg kommt und indem ein bisschen sowas wie eine Last eben auch abfällt, weil es ist ja so, es ist ein Mittelstürmer durch und durch und der tritt an, um Tore zu schießen, und der ist nicht zufrieden mit der Bilanz der letzten Wochen. Er hat 2 Tore gemacht in Ferl und hat das Spiel in Ferl entschieden. Und danach in den Wochen ist er immer wieder in die Situation auch gekommen. Er hätte Münster entscheiden können, hätte Haching entscheiden können, er hätte uns in Bielefeld in Führung bringen können. Das erstmal zeigt, er ist da, er kommt in die Situation, und jetzt muss das halt kommen, was ich gerade gesagt habe. es muss halt zünden und es ist richtig, der Verweis auf nur noch 7 Spieler, aber die Entscheidung für Gini ist gefallen im Winter. Er ist da, er bringt sich total ein, er kriegt jede Unterstützung und wir werden ihn weiter unterstützen, auch natürlich, weil wir wissen, dass er mal die grundsätzliche Klasse und Qualität hat, um Spieler entscheiden zu können. Und es ist auch richtig, dass es sicherlich hilft, wenn man ihn mehr in Abschlusssituationen bringt, weil er da natürlich seine unmittelbare Stärke hat.
Wenn wir gucken, dass es eben nur noch diese 7 Spieler sind. Vor dem Spiel in Bielefeld hat man es beim MSV vermieden, von einem Endspiel zu sprechen. Ist das Spiel in Essen jetzt eins?
Es ist immer noch kein Endspiel, aber darauf, wo sie hinaus wollen, ist ja klar, es hat eine besondere Bedeutung. Das ist keine Frage. Und ich würde es mal andersrum beantworten. So enttäuschend das war, gerade auch vor dem Hintergrund der enormen Unterstützung, das muss man ja auch sagen, die in Bielefeld unfassbar war, von weit über 3.000 mitgereisten Anhängern, bietet dieses Spiel hier am Sonntag gegen den Revierrivalen natürlich eine unglaubliche Chance, ja, weil das ist, sagen wir, das Spiel, was fast noch höher unter Beobachtung steht, weil die Rivalität zwischen den beiden Clubs enorm groß ist. Es bietet die Möglichkeit, dich zurückzumelden im Abstiegskampf und ein wichtiges Statement zu setzen. Und das ist, unsere Aufgabe auch in dieser Woche, mal den Blick nach vorne zu richten und die Spieler auch ein Stück weit aufzurichten, die natürlich auch enttäuscht sind auf der Vorstellung in Bielefeld und des Ergebnisses. Also diese Möglichkeit ist schon da. Und wir wissen auch, klar, die Spiele werden weniger. Wir wissen aber ganz genau, wie der Spielplan aussieht aus Essen und Mannheim. Jetzt in den nächsten 10 Tagen sozusagen vor der Brust. Und das bietet eine sehr, sehr große Chance, aber klar, allzu viele davon warten nicht mehr.
Ich kann das absolut nachvollziehen, was Sie sagen. Und ich traue wirklich jedem beim MSV Duisburg zu, den Spielern genau das zu vermitteln, dass es nochmal diese große Chance ist. Allerdings muss man rückblickend sagen, immer wenn die Mannschaft in so eine Situation gekommen ist in dieser Saison, wo sie hätte ein Ausrufezeichen setzen können, hat sie die Spiele eher vergeigt. Also es war das Spiel gegen Halle, das war der Auftakt gegen 60. Das war jetzt das Spiel in Bielefeld. Ja.
Also es ist richtig für die 3 Spiele, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, es ist nicht richtig für die Spiele gegen Dortmund und Saarbrücken, wo die Ausgangsposition ähnlich war, wie sie am Wochenende sein könnte, weil ja auch vor uns dann die Konkurrenten nochmal spielen und der Abstand ja nochmal anwachsen könnte. Ich erinnere mich, vor diesen Spielen gegen Dortmund und Saarbrücken drohten 8 Punkte Rückstand, die auch zu dem Zeitpunkt eine ordentliche Bürde gewesen wären. Und die Mannschaft hat jedes Mal eine Antwort gefunden, ohne Frage. Tolle Spiele gemacht gegen Dortmund und gegen Saarbrücken, aber klar, zu Hause in unserem Stadion. Und das ist eher auch unser Thema. Es ist wieder ein Auswärtsspiel, wobei man fast sagen könnte, es ist eher ein Auswärtsspiel zu Hause. Es ist um die Ecke, wir werden nicht lange dahin fahren. Wir werden eine große Unterstützung haben. Es wird sich sicherlich auch in Teilen anfühlen, als dass es eine vertraute Umgebung ist. Und wir müssen natürlich am Wochenende versuchen, die Punkte aus Essen mitzunehmen, um dann auch in einen richtig guten Flow zu kommen für die dann noch verbleibenden 6 Spiele.
Aber an diesen Flow glauben Sie auch weiterhin?
Absolut. Ich bin nach wie vor davon überzeugt. Ich sehe die Mannschaft, ich sehe vor allen Dingen, was passiert ist, als wir aus einer Phase gekommen sind, wo man das Gefühl hatte, wir drehen uns so ein bisschen im Hamsterrad. Wir versuchen und versuchen, aber das Ergebnis ist erstmal das Gleiche. Wir verlieren ein Spiel nach dem anderen. Es hat eine Anpassung gegeben, was die Aufstellung angeht, was die Systematik angeht, seitdem die Mannschaft ein anderes Auftreten, ein anderes Gesicht hat, sehr gute Spiele gezeigt, aber hat auch, immer mal wieder noch gezeigt, dass immer noch was fehlt. Und das müssen wir jetzt mit aller Gewalt versuchen, auf unsere Seite zu zwingen. Wir wissen, dass RWE auch eine klasse Saison spielt, das ist keine Frage, dass sie möglicherweise auch nochmal Ambitionen nach oben haben und zu Hause an der Hafenstraße schon auch ein starker Gegner sind. Aber wir erinnern uns auch an das Hinspiel, was ein enges Spiel war und was ganz spät gekippt ist zu unseren Ungunsten. Also auch für das Spiel am Sonntag gilt, der MSV Duisburg ist grundsätzlich in der Lage, jeden Gegner in dieser Liga zu schlagen.
Das ist eine Aussage, Dirk. Du wirst dich auch noch daran erinnern, die ich vor ein paar Wochen auch getätigt habe. Nach der starken ersten Halbzeit gegen die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund, da habe ich auch gesagt, in dieser Verfassung kann der MSV, glaube ich, jeden schlagen in der 3. Liga. Das Spiel gegen Saarbrücken fand ich auch stark, weil die Saarbrücker nämlich genau das nicht gemacht haben, was man vielleicht sich erhofft hatte, dass sie so ein bisschen noch im Pokal-Euphorie mit gefärbten Haaren, wie du es immer beschreibst, aufs Spielfeld gekommen sind, sondern direkt gegengehalten haben. Das hat der MSV dann aber durch richtig gut rausgespielte Tore dann gewinnen können. Trotzdem, es sind eben noch die 7 Spiele. Glaubst du noch an den Klassenerhalt?
Ich bin sehr skeptisch, weil ich halt, also ich empfinde das so, dass die Mannschaft dann doch im Hamsterrad ist und den entscheidenden Schritt eben nicht macht. In Münster hättest du für ein paar Stunden über den Strich springen können. Also da prallt die Mannschaft immer ab. Ich traue der Mannschaft zu, in Essen was zu holen. Aber ich fürchte halt, dass der Weg zu kurz wird. Es sind nicht so viele Mannschaften in der Verlosung. Vielleicht rutscht 60 noch rein, aber die haben auch schon 38 Punkte. Da denkt man, die holen jetzt noch die paar, die sie brauchen, um drin zu bleiben. Also ich würde es mir wünschen,
klar,
Michael Preetz recht behält. Ich habe ja auch schon Abstiege aus der zweiten Liga erlebt, ne, wo auch so ein Weg war, ne, und dann immer gehofft wurde. Und es muss halt alles passen. Phrasenschwein.
Ja. Was ist so die Rechnung aus diesen letzten 7 Spielen, 5 Siege?
Ich glaube, mit Rechnen kommen wir nicht weit. Aber das ist nicht weit weg von dem, was man wahrscheinlich brauchen wird. Auf jeden Fall ist klar, du musst mehr von diesen Spielen gewinnen, als du liegen lässt. Das ist ganz klar. Und in der dritten Liga ist es eigentlich seit Jahren, wenn man sich das mal anschaut, so, dass du schon mindestens mal 40 Punkte brauchst, eher vielleicht auch einen Ticken mehr. Und dann kann sich das jeder ausrechnen. Das wussten wir. Also wir wissen das ja auch seit Wochen. Das ist ja klar. Mit jedem Spiel werden die restlichen Spiele noch weniger. Und natürlich steigt auch der Druck mehr. Auch das ist ja ein Thema möglicherweise. Nicht möglicherweise, sondern dem man sich stellen muss und mal, wo man mit der Mannschaft in den Austausch kommen muss, weil die Situation für die Spieler natürlich auch schon herausfordernd ist. Das ist gar keine Frage. Aber ich merke schon einen guten Spirit in der Truppe. Ich merke schon, dass die mit aller Macht auch in dieser Liga bleiben wollen. Und die Herausforderung wird sein, dass wir das am Sonntag ab 16.30 Uhr dann auch in der Hafenstraße auf den Platz bringen.
Also die 38, 39 Punkte, die in den letzten Jahren schon 2-3 Mal gereicht haben, werden diesmal nicht helfen.
Vermutlich nicht, ne. Vermutlich nicht.
Das Szenario Klassenerhalt ist natürlich, glaube ich, das, was sich alle im Ruhrgebiet wünschen. Selbst die, die eine RWE-Trikot tragen, weil die würden auch gerne in der neuen Saison auch nochmal ein Derby spielen. Allerdings ist natürlich logisch, dass das realistischere Szenario eben die Regionalliga ist. Dafür laufen die Planungen logischerweise, die Unterlagen wurden eingereicht. Wie wäre der MSV da wirtschaftlich aufgestellt?
Der MSV ist wirtschaftlich grundsätzlich kompliziert unterwegs. Das, glaube ich, kann man an dieser Stelle mal sagen und ist völlig losgelöst von der Spielklasse. Mein Eindruck nach wenigen Wochen ist, dass grundsätzlich die Struktur eines Traditionsvereins wie das MSV Duisburg in der dritten Liga wirtschaftlich ausgeglichen nicht darstellbar ist. Und das daraus folgt automatisch, wenn du jedes Jahr, ich sag mal, Verluste schreibst, dass die halt irgendwann relativ groß werden. So wie der Schneeball, der immer größer wird und irgendwann auf dich zurollt und dann durchaus bedrohlich werden kann. Das ist die Situation des MSV Duisburg auch heute und völlig losgelöst von dem Szenario dritte Liga oder vierte Liga. Dass ich glaube, dass wir, egal vor welchem sportlichen Hintergrund für die nächste Spielzeit, Antworten finden müssen darauf, wie wir den MSV wirtschaftlich neu ausrichten. Das wird aus meiner Sicht elementar sein, um die kurz- und mittelfristige Zukunft des Clubs zu sichern. Der MSV muss ausbrechen aus dieser, ich sag mal, Negativspirale nach dem Abstieg in die dritte Liga, direkt wieder zurückkommen zu wollen in die zweite Bundesliga, was alternativlos richtig war, auch als Ziel auszugeben, was nach wie vor auch immer das Ziel sein muss. Aber die Wirklichkeit der letzten Jahre ist ja doch eine andere. Und die hat viel, viel Geld gekostet und viel Substanz gekostet. Und wir müssen Wege finden, aus diesem Dilemma auszubrechen.
Ist das eine Aufgabe, die Sie dann auch in der neuen Saison angehen werden?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, Sie haben es ja gerade gesagt, der wir uns jetzt widmen, weil ich gesagt habe, dass das keine Aufgabe ist, die abhängig ist von der Spielklasse. Wenn der Abstieg kommt, dann stellen sich nochmal andere Szenarien. Aber die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind schwierig. Und darauf müssen wir Antworten finden und daran arbeiten wir seit Hochdruck, seitdem ich hier angekommen bin. Das glaube ich an anderer Stelle schon mal gesagt, der Tag hat leider nur 24 Stunden am Ende und ich kann auch nicht gleichzeitig überall sein, weil ich wäre gerne mehr bei der Mannschaft. Aber wir haben auch, wie gesagt, ganz viele andere Themen, die es zu lösen gilt. Und das kann ich nur wirklich auch für jeden MSV-Anhänger sagen. Wir brauchen Lösungen wirtschaftlicher Art für den Club, für die Zukunft. Um aus dieser Spirale auszubrechen. Und das wäre eine große Herausforderung. Und dem widme ich mich jeden Tag mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und das auch unabhängig von der Spielklasse.
Haben Sie schon Antwort auf die Lizenzunterlagen gekriegt, die Liga aus Frankfurt?
Wir haben die ein oder andere Nachfrage bekommen, aber das ist, ich sag mal, das ist alles normal im Fluss. An dem Ende würde ich auch sagen, wird uns auch nichts mehr überraschen. Wir sind vorbereitet, wir kennen unsere Probleme und wir kennen die Problematiken und wir arbeiten an Lösungen.
Also Sie erwarten jetzt keine böse Überraschung mehr, sagten Sie gerade. Aber Sie wissen schon, dass Sie jetzt was tun müssen.
Genau so.
Im erheblichen Rahmen.
Überrascht werden kann man ja nur, wenn man irgendwie der Meinung ist, dass die wirtschaftliche Welt deutlich besser aussieht, als die Realität sie abbildet. Insofern würde ich sagen, nein, da wird keine Überraschung auf uns warten, aber harte Arbeit, um die Themen, die sich uns stellen, anzugehen und zu lösen.
Die harte Arbeit. Komm da nochmal zu, weil Sie wissen ja, worauf ich hinaus möchte. Werden Sie die auch in der neuen Saison beim MSV Duisburg angehen?
Ja, ich weiß, Sie und Ihre Kollegen haben das ja schon in unterschiedlichen Gesprächsrunden so formuliert. Ich habe das immer so formuliert, dass ich gesagt habe, wir sind vorbereitet und wir sind professionell unterwegs auf beiden Seiten und das möge uns jeder glauben. Ich kann das heute auch insofern präzisieren, dass ich sagen kann, ich habe nicht nur einen Vertrag für die dritte Liga, ich habe auch einen Vertrag für die Regionalliga, aber ich möchte nicht so viel und idealerweise gar nicht darüber reden, weil ich möchte, dass der Fokus komplett auf dem Thema Klassenerhalt ist. Es lenkt ab in einer Situation, in der die Spieler schon genug Einflüsse zu verarbeiten haben. Es gilt, die Konzentration hochzuhalten auf das, was möglich ist, auch den Glauben auf das, was möglich ist. Ich habe es eben gesagt, ich glaube, mit der festen Überzeugung, mit einem Sieg in Essen, kann man noch mal unglaublich was in Bewegung bringen, auch in der sehr sportbegeisterten, fußballbegeisterten Stadt Duisburg. Das konnte ich in den letzten Wochen ja auch schon erleben. Es gab einige Momente, die mich wirklich auch emotional angefasst haben im heimischen Stadion, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich Wahnsinn vor dem Hintergrund auch der letzten Jahre und der aktuellen Situation, dass noch so viele Menschen kommen, dass die Unterstützung stetig zunimmt und steigt. Und dass man merkt, dass die Leute an allen Ecken und Enden mit dem MSV mitfiebern. Und das gilt es zu unterstützen und nicht so sehr in der Öffentlichkeit über Szenarien sprechen, die klar kommen könnten. Das wissen wir, sind ja nicht blauäugig, die aber defokussieren.
Aber diese Präzision, Dirk, ich glaube, das schürt auf jeden Fall Hoffnung, auch im Umfeld des MSV Duisburg.
Richtig. Ich meine, Herr Preetz hat ja die Dinge jetzt genannt. Und der Verein muss sich anders aufstellen, muss einen Schritt gehen. Und das Grundproblem ist ja, dass jedes Jahr um Ostern rum die Zitterei losgeht. Wie stopfen wir Löcher? Der nächste Schritt muss ja sein, dass du jetzt im Kampf um die Lizenz nicht das Geld fürs nächste Jahr schon verbrennst.
Ja.
Sondern dass dann auch wirklich mal die Möglichkeit ist, eine Truppe aufzubauen, auch mit Voraussicht, wo du dann sagen kannst, jetzt kann ich mal sukzessive aufbauen, dass du dann auch wirklich um den Aufstieg mitspielen kannst. Das war ja oft, dann sind Gelder generiert worden, die hättest du besser in der folgenden Saison gebraucht.
Ja. Eine Mannschaft mit Format, mit Potenzial aufzubauen, das gilt ja für beide Ligen. Also sollte der Abstieg passieren, dann muss der MSV Duisburg ja zweifelsohne den Anspruch haben, direkt wieder hochzugehen, was schwierig genug wird. Ich glaube, gerade Rot-Weiß Essen, der kommende Gegner, kann da ein sehr, sehr langes Lied von singen. Andererseits, selbst die dritte Liga hat man ja so in Duisburg lange Zeit als auch nur ein mitgenommenes Übel gesehen. Also man will ja hoch und dieser Verein mit dem ganzen Drumherum und dem Stadion, das sagt ja jeder. Ne? Also auch die, ob es Auswärtsspieler sind, die Fans, die Verantwortlichen, dass der MSV eigentlich hoch muss. Wie muss ich mir jetzt diese zweigleisige Planung vorstellen? Also auch mit Spielern ins Gespräch zu kommen, weil es ist ja sehr, sehr schwierig. Man kann ja quasi gar nichts.
Man kann schon eine Menge. Also man kann zahlreiche Gespräche führen, das tun wir.
Ja.
Das ist ja keine Frage, das ist unsere Aufgabe. Und es ist aber genau richtig, was gerade gesagt wurde. Es geht eben nicht nur darum, die Finanzierungslücken, die sich dann möglicherweise immer mal wieder zu einem gewissen Zeitpunkt in der Saison auftun, zu lösen und zu stopfen, sondern es gilt vor allem darum, ich habe gerade davon gesprochen, dass wir eine Restrukturierung brauchen im finanziellen Bereich. Wir brauchen natürlich auch, ich will es jetzt nicht Neuausrichtung im sportlichen Bereich nennen, aber wir brauchen etwas, was uns im Sport in die Lage versetzt, den eigenen Ansprüchen deutlich näher zu kommen. Und ich glaube, das wird jeder leicht verstehen. Und dazu sollte man idealerweise in der Lage sein, zu investieren, statt nur immer den Mangel zu verwalten. Mhm. Das ist ein Kernproblem der letzten Jahre. Und das sage ich wirklich vor dem Hintergrund, dass ich das überhaupt gar keinem vorwerfe, sondern die Schwierigkeiten als ein Traditionsverein mit dieser Größe und mit dieser Infrastruktur wie dem MSV Duisburg in dieser Liga mit der wirtschaftlichen, finanziellen Ausgestaltung wirtschaftlich vernünftig zu arbeiten, ist ein Spagat, der eigentlich nicht zu gewinnen ist. Zumindest nicht auf Strecke. Und die Strecke ist jetzt schon relativ groß. Deswegen müssen wir Mittel und Wege finden, wie wir die Substanz stärken. Da reden wir über Personal, da reden wir über Inhalte. Aber natürlich reden wir auch über die Möglichkeit, in den Kader zu investieren, um, sag mal, nach einem dann hoffentlich erfolgreichen Klassenerhalt zunächst mal den Verein zu stabilisieren in einer ungeliebten Liga. Aber mit der Blickrichtung natürlich, dass wir eher in die Richtung gucken wollen, wie kommen wir denn da jetzt raus? Mhm. Dass das alles in, ich sag mal, in der nächsten Saison zu bewerkstelligen sein sollte, würde ich mir wünschen. Würde aber da mal ein kleines Fragezeichen setzen, weil die Probleme zu groß sind. Aber so ein bisschen in diese Richtung, das, ja, kann ich nur, ich sag mal, jedem mitgeben, muss der MSV-Fan denken und muss sich das vorstellen und ist Teil meines Erklärungsversuches auf Ihre Frage, was wir da gerade machen. Also es geht mir darum, dass wir die Möglichkeiten versuchen zu erhöhen, um in verschiedene wesentliche Bereiche des MSV zu investieren, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine bessere Rolle zu spielen in dieser Spielklasse, in der wir gerade unterwegs sind, als in den letzten Jahren. Und natürlich mit der Blickrichtung nach vorne, dass jeder in Duisburg sagt, ja, der Verein muss mindestens in die zweite Liga. Ja, das ist richtig, aber es ist ja nicht damit getan, dass wir sagen, der Verein gehört in die zweite Bundesliga, sondern ja, wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen.
Logisch.
Dass es realistisch wird, über diesen Weg zu sprechen. Und damit befassen wir uns im Moment jeden Tag. Und das ist eine sehr sportliche Herausforderung.
Dirk, Michael Preetz hat von Personen gesprochen, von Strukturen, die verändert werden müssen. Nun wurde ja beim MSV in den letzten Jahren relativ viel verändert, ob das beim fußballerischen Personal ist, ob das beim Sportdirektor ist oder halt auch auf Entscheiderebene wurde ja zum Teil viel geändert. Konstante ist aber natürlich Präsident Ingo Wald.
Richtig. Nächste Woche ist Mitgliederversammlung.
Ja, das wird natürlich, glaube ich, keine so einfache Veranstaltung für Ingo Wald, aber wir haben ja da schon durchaus drüber gesprochen. Du hast, ich glaube, vor einem halben Jahr ungefähr auch einen Kommentar geschrieben, wo du gesagt hast, so, jetzt müssen mal Antworten her, jetzt muss vielleicht auch mal eine Veränderung her. Aber Ingo Wald ist eben genau diese Konstante. Glaubst du, diese Konstante muss auch irgendwann den Weg weg vom MSV finden, damit es eben eine solche Neustrukturierung überhaupt geben kann?
Also die Neustrukturierung hat ja begonnen. Ein Ergebnis steht ja hier zwischen uns.
Genau.
Das war ja ein ewiges Thema. Geschäftsführung muss eine Veränderung her. Sportliche ja. Leitung hat ja dann auch nicht geklappt mit Ralf Heskamp, die Ausrichtung. Wir müssen festhalten, da habe ich ja auch schon oft genug auch an dieser Stelle hier gesagt, der Verein befindet sich in einer Abwärtsspirale. Ich habe das jetzt im Kreis von Freunden mal diskutiert, die Tage, die meinen dafür halten, weil dieser 0-5 Niederlage 2018 in Kiel begonnen hat, wo es dann stetig runterging. Kann man gerne in den Ergebnissen mal nachlesen, wie sich die Mannschaft oder wie sich der Verein dann weiterentwickelt hat. Ingo Wald hat für den MSV Duisburg sehr viel getan. Er hat ihn in diesem Zweitligaszenario wirtschaftlich auf einen guten Weg gebracht. Ich habe höchsten Respekt davor, wie Ingo Wald in seinem Unternehmen tätig ist, Krone Messtechnik. Aber in Bezug auf den MSV Duisburg erwarte ich jetzt auch die Neuausrichtung. Ich glaube, dass der MSV in der Spitze dann jetzt auch einen Wechsel braucht. Es werden ja keine Wahlen bei der Mitgliederversammlung sein. Und es gibt ja jetzt auch keine Opposition, die jetzt den Putsch plant. Also es wäre dann überraschend, wenn da nächste Woche was passieren würde. Also ich würde als ein glückliches Szenario sehen, wenn Ingo Wald nächste Woche auf der Mitgliederversammlung eine Perspektive gibt, wie sich der Verein an der Spitze verändern kann. Dass jetzt kein neuer Vorstand antritt und dann direkt erstmal absteigt, das will ja keiner machen. Nein, aber ich denke, dass die Zeit für einen Wechsel da ist, eine Perspektive zu sagen, im Spätherbst, im Winter machen wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung und dann haben auch alle Player in der Stadt, in der Wirtschaft eine Möglichkeit, sich aufzustellen. Es ist ja jetzt nicht so, wie oft gesagt wird, es gibt ja keinen. Ne? Im Hintergrund gab es ja schon Kandidaten. Dirk Broska wurde ja genannt. Das Problem ist natürlich, die haben ja keine Asche dabei. Also ne, es muss ja ein Gesamtkonstrukt sein, mit Unterstützung aus der Wirtschaft, gegebenenfalls auch städtische Töchter, die dann auch so einen neuen Weg mitgehen.
Jetzt ist das für Sie natürlich eine merkwürdige Situation, glaube ich, jetzt an dieser Stelle, weil Ingo Wald war derjenige, der sich sehr für Sie eingesetzt hat. Wie bewerten Sie seine Position beim MSV Duisburg generell?
Also ich würde vieles unterschreiben, was Herr Retzlaff gesagt hat. Ich glaube, dass er hier große Verdienste um den MSV Duisburg hat. Ich erlebe ihn als eine sehr integre Persönlichkeit mit hohem Verantwortungsbewusstsein. Aber ja, ich empfinde auch eine hohe Unzufriedenheit in der Stadt, die sich natürlich dann im Fußball immer auch auf Leute kapriziert, die noch da sind. Das ist, ich sag mal, das Problem, was Ingo Wald aktuell hat. Ich würde eins rausgreifen, was ich eminent wichtig finde. Das Letzte, was der Verein in dieser Situation braucht, sind jetzt Turbulenzen an der Vereinsspitze. Also das ist auch nicht zu erwarten. Was gut ist, also wir brauchen keine Mitgliederversammlung, wo irgendwelche Umsturzpläne eine Rolle spielen, sondern ich glaube mehr, dass wir mehr denn je in dieser Stadt zusammenrücken müssen und uns unterhaken müssen und Lösungen finden müssen, wie wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Und ich glaube sehr wohl, dass Ingo Wald dabei eine Rolle spielen kann. Das glaube ich schon. Ja, ich glaube, dass es vieler Gespräche Bedarf und möglicherweise gibt es an der einen oder anderen Stelle auch, ich sag mal, Dinge zu bereinigen. Aber ich erlebe ihn schon als jemand, der ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein auch um die Zukunft des MSV Duisburg hat. Und um nicht falsch verstanden zu werden, wenn ich von Strukturen spreche oder Veränderungen, dann meine ich explizit nicht, wir müssen das austauschen, was da ist, sondern vielmehr, wir brauchen viel mehr noch als das, was da ist. Weil in den letzten Jahren auch aufgrund des wirtschaftlichen Drucks, ich sag mal, Personal abgebaut wurde, auch Qualität, die im Verein vorhanden war, nicht mehr vorhanden ist, weil Mitarbeiter nicht mehr da sind beispielsweise. Das meine ich viel mehr, wenn ich darüber rede, dass ich sage, wir müssen versuchen, die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, in die richtige Richtung uns zu entwickeln, dass wir Gelder eben auch vor dem Hintergrund generieren müssen, dass wir in wesentliche Bereiche investieren. Jetzt mal ein Stichwort, wenn wir über Kaderplanung sprechen und über eine fußballerische Ausrichtung, dann muss es auch möglich sein, den Mitarbeitern, ich sag mal, zu ermöglichen, dass sie mit den modernsten Möglichkeiten am Markt agieren müssen. Aber diese Möglichkeiten kosten Geld, die muss man einkaufen. Das ist in der Vergangenheit nicht gemacht worden, weil die Kasse halt einfach knapp war. Das meine ich, wenn ich über Veränderungen spreche. Ich meine keine personellen Veränderungen. Sondern ich meine Veränderungen in diesem Bereich. Und um auf Ingo Wald zurückzukommen, es ist natürlich richtig, er ist der Präsident, der mich nach Duisburg geholt hat und der sehr hartnäckig war und dem es am Ende auch wirklich zu verdanken ist, dass ich hier bin. Weil es gab natürlich auch keine andere Konstellation, die sich gestellt hat, aber es ist letztlich auch seiner Hartnäckigkeit geschuldet. Ich finde, dass das auch zeigt, dass er bereit ist, ich sag mal, auch neue Wege zu gehen und auch möglicherweise Überlegungen anzustellen, wo man vielleicht vorher sagt, was ist das für eine Schnapsidee, das brauchst du gar nicht erst versuchen. Mhm. Also ich glaube schon, dass er sehr offen ist, auch für, ich sag mal, für Neues und für Veränderungen ist und kann das noch mal sagen. Ich nehme ihn wahr als einen sehr verantwortungsvollen Mann, der in der Stadt ja auch verwurzelt ist und ohne Frage in der Stadt auch ein großes Ansehen hat. Aber klar, die Enttäuschungen der letzten Jahre verbinden viele natürlich auch mit seinem Namen. Das ist, können wir jetzt sagen, das mag eine Ungerechtigkeit sein. Das ist Fußball, so ist das. Und die beste Antwort, die wir auch dafür geben können, ist, dass wir diesen so schweren Weg in dieser Saison noch zu einem positiven Ende bringen. Und dann gemeinsam versuchen, eben auch Weichen zu stellen, um in eine erfolgreichere Zukunft aufzubrechen.
Ich würde dann noch einmal ganz kurz einhaken, diese Kritik an Ingo Wald. Die war Ihnen ja wahrscheinlich auch schon bewusst, bevor Sie überhaupt zu meinem MSV Duisburg gekommen sind. Denn ich erinnere mich, einer Ihrer ganz großen Fürredner war ja Ferry Schmidt. Also ich erinnere mich an ein Interview bei den Kollegen von Magenta. Da hat ja Ferry Schmidt, ein ehemaliger Mitspieler von Ihnen, also so dermaßen Werbung für Sie betrieben. Jetzt ist ja aber auch Ferry Schmidt nicht der allerbeste Freund von Ingo Wald. Das hat der MSV Duisburg auch in der Öffentlichkeit zum Teil ausgetragen. Also war das zwischen Ihnen vielleicht auch mal Thema?
Also er ist ja nicht nur ein ehemaliger Mitspieler von mir, sondern Ferry ist ein guter Freund auch von mir. Ich habe ihn, also ganz ehrlich, ich habe das gar nicht mitbekommen, also weil ich in den sozialen Medien nicht so unterwegs bin und da mag man drüber denken, wie man will. Ich finde persönlich auch, wenn man sich in der Sache über Dinge auseinandersetzen möchte, gibt es wahrscheinlich auch bessere Möglichkeiten, das zu tun. Idealerweise macht man das einmal gemeinsam und spricht miteinander, weil der eine ist ein sehr verdienter Spieler des MSV und der andere ist der Präsident des MSV Duisburg. Ich habe Ferry auch gesagt, was ich davon halte, nachdem ich da mal ein bisschen reingelesen habe. Was ist mit dir los? Warum machst du sowas? Ich weiß, dass er eine sehr kritische Position zu Ingo Wald einnimmt. Da macht er ja auch keinen Hehl draus. Ich finde, der Weg, darüber darf man diskutieren und ich weiß aber auch, dass es zwischen beiden dann auch in der Zwischenzeit einen Austausch gegeben hat. Also das wäre eher der Weg, den ich mir wünschen würde, wenn man was hat, gerade als jemand, der hier ja gespielt hat, den man ohne Frage abnimmt, dass ihm das Wohl und Wehe des MSV am Herzen liegt. So, wenn der eine Idee hat, wenn der eine Sichtweise hat, dann kann der schon mal am Rande eines Spiels oder meiner Einladung auf eine Tasse Kaffee auch auf den Präsidenten zugehen und sagen, lassen Sie uns mal reden. Ich sehe da ein paar Sachen irgendwie deutlich anders und ich würde Ihnen das gerne mal sagen. Ich glaube, das ist vielleicht eher der Weg, wie wir miteinander umgehen sollten, als der Weg, den er gewählt hat.
Mit dem Blick auf die Uhr, Dirk, eine Frage, die ich dir auch noch dann stellen muss, in dem Zusammenhang haben wir mit den Aufgaben, die Michael Preetz geschildert hat, die auf den MSV zukommen, da müssen viele Türen geöffnet werden. Und ich glaube, wenn man Michael Preetz so erlebt und zweifelsohne Expertise ist vorhanden. Sie war ein ehemaliger Nationalspieler. Die Strahlkraft ist ja auch in gewisser Weise da. Da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Ist das genau derjenige, der genau diese Türen öffnen kann, dass auch durchgegangen werden kann?
Ja, selbstverständlich. Nein, er hat einen Namen, er hat eine Vita, er hat eine MSV-Vergangenheit. Gut, Düsseldorfer Wurzeln wird manchmal auch
verzeihen wir dann.
Nein, aber natürlich ist ja, es gibt ja jetzt Unternehmen, wo ein Chef an der Spitze, da kommt Herr Preetz oder Herr Müller. Ne? Und ist ja vollkommen klar. Nein, das ist für den MSV Duisburg eine große Chance. Der MSV Duisburg braucht auch so einen Türöffner. Früher war Bernhard Dietz so ein Name, den der MSV brauchte und auch damals auch nicht immer eingesetzt hatte. Nein, da liegt eine große Chance für den MSV Duisburg. Und Sie sind ja kurz nach dem Amtsantritt schon mal durch die Logen spazieren gegangen oben.
Allerdings.
Nicht um Kaffee zu trinken, sondern.
Nein, ich habe wahnsinnig viele Begegnungen mit Menschen hier schon gehabt. Kann auch das nur nochmal sagen, sehr positive Begegnungen. Aber ich habe natürlich auch beides festgestellt. Viele tiefe Enttäuschungen, aber auch ein wahnsinnig großes MSV-Herz und eine meiner ersten und größten Aufgaben ist, alles und jeden kennenzulernen und diesen Verein auch besser zu verstehen. Und den versteht man natürlich am besten, wenn man mit Menschen spricht und in Kontakt kommt mit Menschen. Nur ist der Zeitraum halt sehr knapp. Also ich kann bis heute auch nicht sagen, dass ich schon längst alle gesprochen habe, aber ich kann sicher sagen, dass ich nicht nur durch alle Logen gelaufen bin und versucht habe, die Leute nicht nur zu begrüßen und mich vorzustellen, sondern mir auch zu merken, mit wem ich da gesprochen habe. Wir alle wissen, dass das in einem Schlag dann in einer Stunde wahnsinnig viel ist, auch an Eindrücken. Da musste ja auch hinterherkommen. Also es gab viele Gespräche auch dahinter mit den einzelnen Partnern und Unterstützern des MSV Duisburg. Und auf diesem Weg bin ich immer noch und habe einen intensiven und guten Austausch auch mittlerweile in die Stadt. Und versuche, diesen Verein zu verstehen und versuche natürlich bei jeder Gelegenheit auch, um den Weg zu werben, den ich gerade so ein bisschen versucht habe zu skizzieren und vor allen Dingen auch die Needs, sagt man, glaube ich, neudeutsch, das MSV Duisburg dann nochmal zu Papier zu bringen und auch bei denen, die enttäuscht sind und die sagen, komm, das haben wir alles schon jetzt in den letzten Jahren x-fach gehört. Naja, aber dann macht es vielleicht doch Sinn, nochmal dahinter zu schauen und zu sagen, also es tut gerade jetzt nochmal weitere Unterstützung gut, weil wir, glaube ich, schon dann auch eine Konzeption erarbeiten, die einen Weg aus dieser Misere heraus aufzeigt.
Und das alles, und das halten wir nochmal fest, mit einem Vertrag auch für die Regionalliga, wo wir natürlich alle hoffen, dass die nur hypothetisch ist. Also die Frage zum Schluss wäre natürlich, warum bleibt der MSV in Liga 3?
Weil wir aus den restlichen Spielen die nötigen Punkte holen, weil die Mannschaft die Qualität, die sie in den abgelaufenen Spielen gezeigt hat und in Bielefeld in der Kabine gelassen hat, wieder abrufen kann und weil die Unterstützung der Fans auf dem Weg dahin großartig sein wird.
Dann Hoffen wir natürlich, dass genau das eintreten wird. Wir werden das natürlich weiter verfolgen hier bei Fußball in Zeit. Vielen Dank, Herr Preetz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dirk, auch wie immer eine große Freude. Und ja, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder zu einer ganz normalen, regulären Folge, sag ich mal. Und wenn ihr weiterhin Fragen, Anregungen habt, Kritik, könnt ihr die natürlich auch immer bei uns loswerden. Entweder per Mail hallo@fußball-insight.com oder ihr schreibt uns über WhatsApp. Die passende Nummer packe ich euch in die Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.